Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Ende Geek, Alles Geek, Folge 29. Game Over. Kron hat jetzt eine eigene Arcade. Keine Sorge, wir haben einen dramatischen Titel hier gewählt. Ne? Erstens wird sich herausstellen, dass Game Over der neue Unterbegriff der Kategorie ist, wenn wir eben über solche Dinge wie hier so Arcade, Retro-Spiele, Videogame-Zeug aus unserer Kindheit, bla 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 reden, dann können wir das jetzt immer cool mit Game Over einleiten. Das ist alles, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, Kron hat jetzt eine Arcade, Game Over mit EGAG. Im Gegenteil. Wir rasen auf die 100 zu, Folge 29. Ne? Und uns werden die Themen nicht ausgehen, weil hier bei EGAG, da reden der liebe Alex.
Hi, schön da zu sein.
Und der Olle Kron, das bin ich, hallo. Über alles, worüber wir gerne reden wollen. Hauptsache, es ist irgendwie in unserer Interpretationsweise ein kleines bisschen geekig. Ja, und heute soll es da eben über die Arcade gehen, die ich mir gekauft habe und darüber hinaus so ein bisschen, ne? Also warum, wie sind wir denn zum Arcade-Spielen gekommen, wie ist denn überhaupt die Arcade auf die Welt gekommen und was haben Alex und ich schon so zusammengespielt, wichtige Arcade-Spiele aus unserer Kindheit, so ein bisschen so ein allgemeines Potpourri, bevor wir dann in späteren Game-Over-Folgen uns ganz spezifisch einzelnen Genres oder auch Systemen und so weiter, ne, widmen können. Also, was weiß ich, Game Over, Shoot'em Ups, Game Over, Beat'em Ups und so weiter. Heute, wie gesagt, eine wilde Suppe.
Das klingt sehr gut. Und natürlich zu unserer Suppe darf nicht fehlen, das passende Gewürz, unsere Highlights der Woche, der Zeit, in dem wir hier sozusagen zwischen den Podcast-Folgen Dinge erlebt haben, Dinge, keine Ahnung, gekauft haben und. Und da, weiß ich nicht, soll ich mal anfangen oder wie ist dir so?
Schieß los.
Ja, ich schieß einfach mal los. Ich habe meiner Frau vor einiger Zeit ein Buch geschenkt. Da war das aber noch gar nicht draußen, das Buch. Und das ist jetzt gekommen. Und zu diesem Buch gibt es auch ein Hörbuch auf Spotify. Allerdings braucht man dann Spotify Premium Account oder man kann sich das dann da auch kaufen. Und die Rede ist von Nackt, mein Leben zwischen den Zeilen. Ein Buch von der Sängerin, Entertainerin, Moderatorin und. Jennifer Weist kennt man bandtechnisch als Frontfrau von Jennifer Rostock mitunter.
Da habe ich tatsächlich sogar was drüber gehört und ich war ja echt nie so ein Jennifer Rostock-Fan.
Ja, aber das sollte sich ändern.
Ich glaube auch, so ein paar Dinge, die ich da schon vorab jetzt hier in dieser, das weiß der Verlag genau, wie er das zu präsentieren hat.
Auf jeden Fall.
Das hat bei mir tatsächlich auch so, interessant.
Rowohlt ist der. Ist der Verlag, man kann das Buch natürlich, ich denke mal im besten Fall, über die eigene Webseite von Jennifer Weist beziehen, geneva-shop.de, denn Jennifer Rostock als Band, die haben ja eine unbestimmte Pause eingelegt, 2018 war das letzte Konzert in der Columbia-Halle. Da war ich auch anwesend mit meiner Frau und noch ein paar Leuten, das war sehr cool und aber auch sehr emotional. Und das war aber natürlich nicht das musikalische aus. Wie gesagt, Jennifer Rostock kann vielleicht auch immer mal wiederkommen. Die haben sich alle ganz doll lieb, aber sie brauchten mal eine Pause zum Durchatmen. Aber es hat auch gar nicht so lange gedauert. Dann hat die gute Jennifer Weist mit ihrem Solo-Projekt Geneva fast gleichnamiges Album Nackt rausgebracht. Es gibt dieses Jahr auch ein weiteres Album. Da ist auch schon die erste Single, glaube ich, Angry Woman erschienen. Im November ist, glaube ich, dann noch das Konzert. Und es ist zu dieser Scheibe Nackt jetzt auch das Buch Nackt, mein Leben zwischen den Zeilen rausgekommen. Dieses Album ist halt ein fast schon so ein bisschen autobiografisches Album.
Ja, ich muss da kurz unterbrechen. Ja, ja. Ihr müsst wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Alex quasi einfach bei allen Verlagen so eine Flatrate abgeschlossen hat auf Bücher, wo im Titel Nackt drin ja, vorkommt,
ich werden ihm
kommentarlos ja, genau. Schon vorab als Lesemuster auch zugeschickt.
Ja, gut, dass du es sagst.
Die meisten Vorwörter.
Dieses Exemplar wurde gekauft, wie gesagt, meiner Frau geschenkt mit einem unterschriebenes Exemplar von Jennifer mit Lesezeichen. Ja, und dieses Buch ist jetzt quasi die weiterführende Verarbeitung, Auseinandersetzung mit ihrem Leben, was sie sozusagen alles erlebt hat. Das war quasi vielseitig. Ich bin aktuell, ich habe ja gesagt, das Hörbuch, ich habe ungefähr die Hälfte von dem Hörbuch jetzt gehört. Ich glaube, das sind insgesamt 14 Stunden, also so 6-7 Stunden habe ich gehört. Das Buch hat meine Frau mitgenommen, die wird da sicherlich mal reinschnückern. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie ich finde. Selbst wenn man vielleicht mit Jennifer Rostock nicht so viel zu tun hat, lohnt es sich auf jeden Fall mal, was eine sehr, sehr interessante Frau ist, mittlerweile natürlich sehr, sehr selbstreflektiert ist, also auch ja lautstark immer sich gegen Rassismus, Misogynie, Queerenfeindlichkeit und quasi einsetzt. Und selber aber auch ganz, ganz schlimme Dinge erlebt hat. Also das ist auch in einigen Songs natürlich schon mal angedeutet. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel spoilern oder da irgendwelche Trigger-Sachen auslösen. Man kann sich das vermutlich so ein bisschen zusammenpuzzeln, was Frauen so Schlimmes erleben können, gerade in einer sehr männerdominierten Welt. Da ist sie jetzt das erste Mal explizit drauf eingegangen, wo sie vorher in Songtexten das konnte man noch ein bisschen interpretieren, spricht sie das jetzt ganz klar aus, ist glaube ich in Kapitel 2 und das ist wirklich nicht einfach sozusagen. Und es wird natürlich aber auch über die Bandgeschichte erzählt, was ziemlich cool ist, wenn man das selber auch als Fan vielleicht mitverfolgt hat und natürlich aber auch ihre unterschiedlichen Beziehungen, die sie hatte und natürlich auch ihren Werdegang, ich hatte ja schon gesagt, sehr selbstreflektiert, also sie hat natürlich auch nicht alle Dinge in ihrer frühen Jugend mit einer coolen aufstrebenden Band da abgezogen und auch Beziehungen, wo sie irgendwie wahrscheinlich, wie sie selber sagt, heute nicht mehr so umgehen würde. Und natürlich auch ganz interessant ist, dass Jennifer Weist ja Polyamore, also quasi mehrere Beziehungen mittlerweile auch gerne gleichzeitig führen kann, also nicht monogam lebt und aber das natürlich auch ein gewisser Werdegang war mit einigen und vielen Stolpersteinen und ja, also so kommen da ganz, ganz viele interessante Themen zusammen, die jetzt,
und,
wie gesagt,
auch wohl ihren Drogenkonsum, ne, offen auslebt und darüber berichtet. So wie
ja,
ich
das auch, genau. Also Thema Drogen, genau.
Nicht nur von Alkohol.
Ja, nicht nur von Alkohol, aber ist natürlich auch eine Droge, die jetzt natürlich zu den Bandzeiten viel Bestand. Aber genau.
Zuhörer.
Ja, gibt auch einen Song Kifferin, ne? Also da wird sie sicherlich, also an der Stelle bin ich sozusagen jetzt noch nicht im Buch, aber das wird sicherlich auch weiter thematisiert. Also sie ist da wirklich sehr, sehr offen in all ihren Details, also ja, autobiografisch und immer wieder dazu natürlich noch ergänzende Informationen, keine Ahnung, wenn es um alleinerziehende Mütter geht, wie da eigentlich gerade der gesellschaftliche Stand ist und andere Themen, ne? Wie man vielleicht selber da auch nochmal ein bisschen ja, besser mit der Thematik umgehen kann oder auch ein besseres Verständnis für haben kann. Also so gibt es in all diesen Ausblicken, die man da erhalten kann, auch immer ganz schöne Ansätze, um selber da weiter zu reflektieren, auch über sich nachzudenken. Gerade, ich würde es unheimlich natürlich jedem weißen Cis-Mann empfehlen, gerade da ja zu gucken, wie geht man denn eigentlich mit seinen Mitmenschen um und gerade auch mit Frauen um. Ich vermute, dass jeder in seiner Vergangenheit da auch schon mal Fehler begangen hat, was ja auch total legitim ist. Wie gesagt, wir sind ja alle nicht fehlerfrei, aber diese zu erkennen und sich zu verbessern, da hilft dieses Buch ungemein. Und aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Leben und geht auch natürlich so in unsere Altersspanne. Ne? Jennifer Weist ist 1986 geboren, also ja, trifft es auch so unsere / meinen Altersbereich. Also ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen, guckt euch das mal an und wie gesagt, hört es euch an, weil das wird dann auch von Jennifer Weist selber gesprochen, finde ich, ist nochmal so ein kleiner extra Schmankel, wie ich finde, dass man da auch manchmal ihre Emotionen auch ein bisschen in der Stimme hört. Ja, in dem Sinne, volle Empfehlung von mir, obwohl ich nur die Hälfte bisher gehört habe.
Wenn Julia und du da Fans der ersten Stunde seid, dann kannst du die ja vielleicht auch mal in unseren Vom selten allein Podcast.
Ah, meinst du? Wir sind jetzt Stand der Aufnahme. Ist das denn schon passiert? Am Montag, also wir haben jetzt Freitag aufgenommen, am Montag gehen wir zur Lesung abends. Mal gucken, vielleicht.
Da machen wir auch eine Folge draus, dann lese ich das Buch, ne? Und dann sprechen wir mit ihr. Also ja, hallo, ne? Man kann immer mal anklopfen.
Ne? Ich liebe deinen Optimismus, warum nicht? Das heißt nur, dass ich jetzt also noch Jennifer Weiss zum Podcast überreden darf. Ja?
Genau, das hast du einfach gut. Mal einen Grund, ihr so eine stalkende Mail zu schreiben.
Ja.
Aber mach's halt nett. Bitte.
Ich bin immer nett.
Ja, das stimmt.
Nicht zu nett, keine Ahnung.
Ich habe tatsächlich am Rande auch davon mitgekriegt und da waren so Ausschnitte, da ging es dann eben, genau, da ging es um so eine Drogenpassage. Das klang auch schon irgendwie frech und witzig und bin da neugierig. Hat aber, wie gesagt, zur Band tatsächlich nie so richtig einen Bezug. Während also Alex sich mit guten Menschen, die gute Dinge tun und kluge Dinge sagen, beschäftigt hat, habe ich bösen Menschen, die schon genug Geld haben, noch mehr Geld in den Rachen geworfen, damit sie die Welt in einen noch schlechteren Ort verwandeln können, als er ohnehin schon ist, und habe mir eine MetaQuest 3 gekauft. Die ja schon sich Mühe gegeben haben, ihre wahre Identität zu verschleiern, ne, extra ein neues Unternehmen namens Oculus gegründet haben, damit keiner mehr weiß, ne, was es eigentlich ist. Aber es ist natürlich Facebook. Aber es ist halt so, dass ich ja immer dachte, ich kaufe mir eines Tages diese 4.000-Euro-Brille von Apple, aber ja,
die hat es ja leider nicht keiner geschafft. Gemacht, ne? Ja, das hat sich nicht durchgesetzt.
Daran, dass selbst ich das nicht tue, sieht man einfach, 4.000 Euro ist einfach zu teuer. Das ist zu irre. Niemand möchte das. Early Adopter, in einem Jahr kriegst du dann keine Updates mehr, ne? Wie damals beim ersten iPad. Und deswegen ist das ja ein Rohrkrepierer, und ob da überhaupt eine zweite kommt oder nicht alles nochmal eingestampft und neu aufgerollt wird. Ne? Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Das ist irgendwann. Und da war es so dieser, ich hatte aber ja halt diesen Traum, ne? Es gab halt diesen Pitch da bei
der Apple. Wollen wir vielleicht noch kurz einmal einstreuen? Ja? Es ist eine
VR-Brille.
All-in-One-Headset, ne? Damit ja, die Leute das
man braucht
wissen.
Da keinen PC, man braucht da nichts. Die Oculus, die MetaQuest 3 kann man sich einfach auf den Kopf ziehen, anschalten und los geht's.
Ja, und hat selber ein Spielerepertoire so als Apps.
Ja, die hat einen eigenen Store, die hat eigene Exclusive Games. Ne? Wie gesagt, also ich kann jetzt schon ankündigen, wir werden eine eigene MetaQuest 3-Folge machen, weil das ist schon ein krasses Ding, ne, was quasi ein Achtel kostet von dem und sogar in der größeren Ausführung mit der größeren internen Festplatte. Ne? Das geht sogar noch günstiger. Dann kann man zum Preis von einer Ray-Ban Meta sich quasi schon eine Oculus Quest, die heißt dann, glaube ich, Quest S oder irgend sowas, also eine abgespeckte Quest, kaufen. Aber ich habe halt, weil die Auflösung ist halt nochmal geiler, und das ist ja gerade das, was ja noch so die Krux auch war, ne? Und immer dieses gekoppelte, auch die PlayStation VR, so schön es war. Es war dann kurz ein Aha-Moment, aber dieses Zupsel da immer und das dann wieder anschließen, ne? Was für ein Geficke. Und jetzt ist es halt wirklich, siehst du es an, wirklich, das Ding geht sofort an, ne? Das ist ein Traum. Das ist jetzt erst seit 48 Stunden da. Ich habe damit fast noch nichts gemacht, außer das zu tun, was ich auch als allererstes mit der Apple Vision Pro gemacht hätte, wenn ich mir denn jemals eine gekauft hätte. Und das.
Einen Film geguckt.
Na Quatsch.
Porno. Hast du einen Porno geguckt?
Nee, das ist auch nochmal ein extra Thema. Das ist bestimmt aufregend, da muss ich mich auch noch einarbeiten, aber bestimmt ist VR und pornografische Inhalte auch super toll. Aber ich rede von was ganz anderem,
okay. Was
mein Leben ab heute an entscheidend verändern wird.
Und Coaster gefahren.
Selbst wenn ich diese Brille in Zukunft für nichts anderes nutzen werde, weil ich merke, alles andere ist nur Spielerei, weiß ich, oder es besteht eine gewisse Chance, dass ich sie für dieses Feature, für den Rest meines Lebens nutzen werde. Und jetzt pass auf, in eben der Apple Vision Pro, ne, da kommt auch dieser ganze technische damals in dieser, was kann da man damit alles machen, ne? Das interessiert doch alles einen keinen. Ja, Kino, das ist mir schon klar. Aber dann am Ende ging der Typ halt mit der Apple Vision aufs Klo und hat dann so einen Toilet-Mode oder Bathroom-Mode oder irgend sowas angemacht, und dann saß er halt auf seinem Klo und saß aber gleichzeitig auf so einem Berggipfel. Und in dem Moment ging in meinem Kopf hoch, Alter, ne, du verbringst ein Jahr deines Lebens auf dem Klo. Ich habe ein sehr kleines Klo hier in Berlin, ein Großstadtklo. Und wenn ich jetzt beim Kacken auf dem Gipfel von Mount Everest sitzen könnte.
Oh mein Gott.
Oder am Strand Herrlich. Von Griechenland. Und dann ist, also ich war fast bereit, 4.000 Euro für dieses Feature zu bezahlen. Ne? Da bin ich noch zur Vernunft gekommen. Und dann ist mir natürlich jetzt im Gespräch mit meinem Nachbar klar geworden, ja, das kann doch die Quest 3 auch.
Und wie sieht dein Klo jetzt App, aus? Ne?
Ich will da noch ausführlicher drüber reden, aber das ist, ich habe jetzt die App, heißt so Blink Travel oder Horizon Blink, nee, Blink Travel, glaube ich. Und da kannst du dir dann halt so, ich weiß nicht, gibt's vielleicht 20, 30 verschiedene Orte zum Runterladen. Und das sind dann halt so richtige, ne, also ich, wie gesagt, das ist jetzt erst seit zwei Abenden da, ne. Ich war jetzt einmal am Strand von Griechenland, mein Geschäft verrichten.
Sehr gut.
Und einmal, und das hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Wirklich ausgezeichnet. und halt menschenleer immer, ne. Du sitzt jetzt da nicht. Ne, das sind keine.
Das guckt dir keiner zu, aber könnten dir auch Leute dazu gucken?
Nee, da, also, das ist ja das Geile. Du kannst da richtig entspannt sitzen. Also, ist ja das, als würde ich meine, die App ist dafür gemacht, dass ich halt im Stehen das angucke, auch so ein bisschen rumlaufe. Aber come on, es ist wirklich viel geiler. Und jetzt habe ich das zweite, was ich probiert habe. Und das ist wirklich jetzt schon ein absoluter Geheimtipp. Das war so eine Klippe in Norwegen, weißt du, mit dem Blick.
Du saßt auf der Klippe, hast du über die Klippe einen abgelassen.
Nee, ich saß natürlich, dass ich über die Klippe auch näher dran, als ich mich in der Realität trauen würde, weil ich dann Angst hätte, dass ein Windstoß kommt oder eine Möwe greift mich an. Ich saß so richtig unangenehm nah an der Klippe, habe einfach da gesessen und statt halt den Handtuchhalter anzustachen, wie die bisherigen Tage, Wochen, Jahre meines Lebens, kann ich jetzt halt, ne? Und dann lernst du auch noch was in dieser App, ne? Weil es ja eigentlich so eine Reise-App, dann kannst du dir da noch so einblenden lassen und dann gibt es noch verschiedene.
Okay, nur ein paar Infos.
Das ist fantastisch. Und allein dafür hat sich die Quest 3 schon gelohnt.
Ist dein Toilettengang jetzt nicht dann doppelt so lang geworden dadurch?
Ich hab eher das Image hier, ne? Ich bin so ein Kloleser zu sein, bin auch früher immer mit dem Mickey Mouse Heft aufs Klo gegangen.
Also ihr bräuchtet eigentlich ein Gästeklo noch, ne? Aber dann würdest du nie wieder runterkommen von Toilette.
Ja, berühmt berüchtigt.
Ach, herrlich, ja, das ist, also daran habe ich jetzt...
Aber ich habe es einfach groß angekündigt, ne?
Ja. Daran habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du virtuelle Toilettengänge hier als dein Highlight präsentierst.
Mir ist auch egal, was andere Leute denken. Wenn ich mit der Brille aus dem Klo komme, dann denkt sich jeder seinen Teil. Ne? Und die wenigsten werden dran denken, oh, der war bestimmt auf Mount Everest. Ne? Der war bestimmt gerade am Strand von Griechenland, hat er mit diesem verrosteten Schmugglerschiff.
Sehr gut.
Ist mir egal. Ich stehe da drin.
Das freut mich. Das freut mich, dass ich das dann auch mal ausprobieren kann. Und da muss man sicherlich...
Ein Schmuddelkram können wir dann in einer MetaQuest 3-Folge beleuchten.
Sehr gut. Da muss man ja festhalten, dann, da ist vielleicht Motion Sickness bei dieser Sache auch nicht ein Thema. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ich bin da sehr anfällig dafür. Aber natürlich entspannt auf Toilette, sich den Sonnenuntergang oder von der Klippe runterzuschauen, das traue ich mir zu. Ja.
Da bewegt sich da nichts. Also es gibt zum Beispiel auch dieses ich habe mit Wahrheit noch ein drittes angeguckt, obwohl ich nur zweimal aufs Klo musste. dieses Rallye in ich glaube in der Türkei ist es, da war ich, wie gesagt, noch nicht lange genug, ne, wo dann diese Heißluftballons immer vorbei sind.
Ja.
Und da ist dann wirklich so, ne, wenn du da dann eine Weile guckst, dann fliegen die Heißluftballons
durch die
vorbei,
Gegend.
Ne? Ja. Also ist schon, also und, alle
aber ich weiß, das ist nicht die heutige Folge. Ich muss trotzdem nochmal eine Sache nachfragen. Nein. Gibt es denn so eine Coaster-App oder den Coaster Simulator?
Wie gesagt, es ist ganz, ganz, ganz frisch.
Ganz, ganz frisch. Okay, wir werden es herausfinden.
Ich habe mir auch was runtergeladen, was angeblich so ein virtueller Theme Park ist. Es gibt Exclusive-Spiele, ein Batman-Spiel ist Exclusive und hat Bestbewertungen. Die Leute schreiben, das ist das Unglaublichste, was sie je auf einer VR-Brille gespielt haben und so weiter. Das heißt, auch sowas könnten wir da mal angucken. Also einfach mal so ein Quest 3, ne, All-Over-Rundumblick, den ich selber noch nicht habe. Den machen wir mal in einer Extra-Folge. Wie gesagt, bisher war ich einfach kacken am Fjord von Norwegen.
Sehr gut. VR
und das
Toilettenbesuche.
Das ist mir schon 500 Euro wert gewesen. Also jetzt nicht das eine Mal, aber am Long Term. Ne?
Long Term, ich sehe es schon.
Weil ich weiß halt,
Ich meine, das ersetzt also diese Klolektüre. Das ist schon ein Glimps in die Zukunft, wo man auf Toilette gibt es immer noch, natürlich vielleicht drei Muscheln, vielleicht auch nicht, aber statt so einem abgegriffenen Heftchen liegt jetzt eine abgegriffene VR-Brille.
Jetzt kannst du natürlich ausreizen. Ne? Es gibt ja auch diese andere preisgekrönte App, die ich auch unbedingt angehe. Was heißt preisgekrönt? Behaupte ich da einfach. Ich meine, nicht preisgekrönt, also gut, sehr gut bewertet, sehr guter Leumund, wo du dann so zum Beispiel live im Stadion sitzt bei so einem NBA-Spiel. Und dann ist es so, als hättest du in der ersten Reihe Stühle. Und das sagen auch Leute, die schon in Stadien bei NBA-Spielen waren.
Es fühlt sich so an.
Das ist krass. Ne? Und wenn und ich meine, das war jetzt nicht mein erster Gedanke. Also bitte, ne, nicht, dass mir hier noch ein kleiner Junge so die fäkale Phase. Aber das kann man natürlich, stell dir vor, du sitzt in der ersten Reihe beim NBA-Spiel.
Ach, ich finde es schön, dass wir da auch so einen kleinen Fetisch rauskitzeln konnten. Sehr gut. Ja, wir freuen uns auch.
Highlight der Woche, der Fjord in Norwegen.
Ja, der Fjord in Norwegen. Ach ja, wunderbar. Also wir haben hier wieder alle Klischees für uns, also die uns betreffen, voll erfüllt. So starten wir am besten natürlich in diese Folge. Und die Folge ist letztendlich auch natürlich entstanden, weil du dir ja auch wieder ein gar nicht so kleines Gadget quasi gegönnt hast, müssen wir ja mal festhalten. Ne? Also diese Folge ist wieder sponsert bei Krons Anschaffungen.
Ja, genau. Das hat ja quasi auch in diesem Podcast hier schon Bezug gehabt. Ne? Ich habe dir diesen Time Crisis Arcade Automaten, der war wirklich günstig, also verhältnismäßig, da gekauft und da in dem Podcast noch gejammert.
Ja, ja, genau.
Quasi das, was ich eigentlich will, ne, dass es gar nicht hier in Deutschland gibt, da muss ich irgendwie im Ausland, dann kostet es ein Vermögen, das hier zu importieren. Hab schon befürchtet, ich muss das irgendwie sogar überm Teich und keine Ahnung. Auf jeden Fall den Traum fast schon wieder abgehakt. Ne? Dann mich daran erinnert, dass ich aber immer eigentlich auch nur so, ne, so gefährliches Halbwissen, was ich da habe, gar nie wirklich mal geguckt. Sag mal. Bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem? Natürlich nicht, ne? Reddit und sonst wo findet man dann genug Leute, die sich darüber unterhalten. Und auch einer, der mir einfach einen Laden, einen Typen in Berlin empfohlen hat. Zen-J Arcade. Zen-J Arcade. Kann ich schon mal sagen. Mache ich kostenlos Werbung. Ist ein Ein-Mann-Betrieb. Ne? Das ist kein Konzern, keine Firma, kein gar nichts. Das ist ein Typ, ein Dude, der baut einfach bei sich zu Hause in so einem Werkstattzimmer Arcades. Und die zu einem absolut, also auch noch mit die günstigsten, die ich auf dieser ganzen Reise durchs Internet da gefunden habe. Und dann auch noch mit die schönsten, vor allem für Leute, die ganzen klassischen Arcades von damals, ne, zu grell, bunt und sagen, ja, okay, ich finde schon Dragon Ball witzig, aber ich möchte jetzt nicht 40 Jahre da diese bunten Farben in meinem Wohnzimmer haben. Und der macht halt auch so holzvertäfelte Arcades. Ne? Also guckt euch das mal an. Zen-J Arcade aus Berlin, zieht aber um, innerhalb von Deutschland.
Was? Aus Berlin zieht der?
Ja, ich frage
mich. Alle ziehen sie aus Berlin, was ist da los?
Aber er tut natürlich nicht nur deutschlandweit, sondern ich glaube europaweit delivern. Das ist jetzt nicht das Problem. Ne? Guckt euch das an. Alle handgemacht natürlich. Da drin ist natürlich eine Pandora-Box, klar. Mit halt so vorinstallierten Arcade-Spielen und so, ne?
Das vielleicht, wir haben ja gesagt, Geschichte und ähnliches, aber für diejenigen, die jetzt Arcade die ganze Zeit hören und vielleicht gar nichts wissen, also Arcade einmal natürlich stellvertretend für eine Spielhalle, wo Videospiele gespielt werden können und die wurden natürlich damals so präsentiert, dass es wirklich so, ja, stehende Kästen waren, wo man halt sich ranstellen konnte, einen Monitor hatte, dann da ein Spiel drauf lief und dann je nach sozusagen Maschine, Arcade, ein bis vier Joysticks mit mehreren Button hatte und dann Einspielerspiele, Zweispieler oder Multiplayer-Spiele dort hatte und meistens musste sich das ja auch irgendwie finanzieren, da halt Münzen reingeworfen hat, also so wie man das beim Flipper oder ähnliches kennt und dann dieses Spiel mit einer unterschiedlichen Anzahl an Leben, je nach Spiel, dann halt da spielen kann und das sind so diese klassischen Arcades und dann gibt's natürlich noch abgefahrenere Sachen, kommen wir sicherlich dann auch dann nochmal kurz dazu. Da sitzt man in einem Auto, da sitzt man auf dem Motorrad, da simuliert man Ski, da tanzt man und. Aber das meinen wir hier mit Arcade. Ja?
Ja, ganz genau. Das ist eine Bezeichnung für Videospiele, die so, ja, seit den 70ern halt fängt an in den USA, in sogenannten Penny Arcades aufkommt. In Europa nennt man das dann Spielhallen, ne, da wo viele vielleicht jetzt dann eher an so Glücksspielautomaten denken und sowas. Das, wenn wir hier an Arcades denken und auch das Wort Spielhalle hier verwenden sollten, dann meinen wir jetzt heute, hier und heute kein Casino damit, sondern wie Alex schon gesagt hat, eben eine Arcade, wo Spielautomaten stehen. Keine Glücksspielautomaten, sondern so Sachen wie Donkey Kong, Pac-Man, Space Invaders und mit solchen Geräten, mit denen das halt damals so seinen Anfang nahm. Also wie gesagt, die frühe 70er Jahre, ne, sowas wie Pong von Atari, dieses einfache tennisartige Spiel, zwei Balken, ein Quadrat als Ball, ne, bing, bong, bang, das hat den Grundstein für eine ganze neue Unterhaltungsbranche gelegt. Ne. Das war eine vollkommen neue Art Spiel, die aber plötzlich, das war nicht das allererste Computerspiel, aber Pong war einer der erste Automat, wo das halt jetzt für eine breite Masse, ne, wo das eben nicht irgendwelche einer Universität oder einem IT-College irgendjemand auf einem Computer da irgendwas simuliert und spielt, sondern nein, es taucht jetzt halt Pong-Automaten auf in Bars, Bowling-Centern, Supermärkte, Einkaufszentren, Kinos, ne, da werden jetzt plötzlich diese Automaten aufgebaut und es fängt wirklich eine ganz neue Form öffentlicher Unterhaltung damit an. Und damit gelten auch direkt diese 80er Jahre, sind das goldene Zeitalter der Arcades. Ist ja auch ganz klar, weil wir sind jetzt in der Zeit, ne, wenn wir jetzt hier junge Hörerinnen und Hörer haben, in der man nicht einfach zu Hause, ne, auf seinem Handy oder überhaupt zu Hause solche Videospiele einfach spielen konnte, sondern ja, diese Dinge, diese komplette neue Form der Unterhaltung, ne, so wie am ehesten heute noch mit einem Flipperautomaten vergleichbar. Wer hat einen Flipperautomaten zu Hause? Kaum jemand. Da musst du wohin gehen, um zu flippern. Und so war das eben auch mit diesen Videospielen im Zeitalter der Arcades, ne, dann eben in den 80er Jahren im goldenen Zeitalter. Da geht's halt richtig ab, ne. Und viele von diesen Arcade-Titeln aus diesem goldenen Zeitalter haben sich wirklich eingeprägt, sind zu Ikonen dieser Videospiel-Popkultur geworden. Sachen wie Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Frogger, Galaga, Defender. Ich wette, bei dem einen oder anderen hat es da jetzt an ein paar Stellen mal Ding, ah, stimmt, habe ich schon mal gehört gemacht, selbst wenn ihr noch nie selber an einem Automaten gespielt habt. Ne? So Pac-Man, das kennt man, so wie Kinder Darth Vader kennen, ohne je Star Wars gesehen zu haben. Das hat sich einfach, ne, das ist das Symbol von Pac-Man, das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Ikonografien überhaupt, zusammen mit Mickey Mouse und solchen Dingen. Ne? Jedenfalls, die Spielhallen in diesem Zeitalter wurden halt ein richtiger Treffpunkt. Ne? Da ist man abgehangen, da haben sich die Teenager, Jugendliche, die Kids getroffen. Es war dann auch natürlich eine Rivalität, Competition, ne, hier ein Gegeneinander. Diese Arcade-Spiele sind natürlich, weil sie darauf ausgebaut sind, dass wir Münzen nachwerfen müssen, wenn wir Game Over gehen, auch in der Regel alle durch die Bank sehr schwer. Weil ja, man soll scheitern, man soll sterben, man soll Münzen nachlegen, ne, dieses drei Leben, diese klassische Videospielformel, die manche da immer noch so im Kopf haben, ne? Man startet mit drei Leben und wenn die weg sind, dann ist vorbei. Das kommt so in meiner Vorstellung auch. Das sind halt diese Arcade-Spiele, die noch nach diesem System und Muster fast alle funktionieren, die einen Highscore haben, damit man sich messen kann, wo man am Ende, wenn man eben in der Top Ten ist, sich mit diesen drei Buchstaben eintragen kann. Ne? Genau. Da waren auch alle Highscore-Listen noch auf drei Buchstaben beschränkt. Das heißt, jeder Gamer, jede Gamerin, die in jener Zeit schon gespielt hat, fragt sie, ne, rennt zu euren Eltern und Großeltern und fragt sie, was habt ihr damals in den Arcade-Automaten eingegeben? Ich heiße ja Jan, das war für mich immer einfach. Ja, ne? Mein Name wurde von meinen Eltern schon wahrscheinlich auf
Arcade-Tauglichkeit. Ja, es gibt diese Arcade-Tauglichkeits-Check-up.
Genau. Ja. Ist dieser Name Arcade-tauglich?
Ja, genau. Wunderbar.
Und dann geht es, wie Alex ja auch gerade schon angedeutet hat, halt richtig ab. Ne? So Mitte der 80er bis in die 90er kommt dann halt die nächste Welle. Das heißt, technisch ausgereiftere Automaten mit immer besserer Grafik und komplexerer Steuerung, wo dann natürlich auch Dinge, vollkommen neue Dinge passieren, die wir so zu Hause noch nicht erlebt haben. Das Time Crisis, wo wir plötzlich mit Lightgun-Pistolen auf den Automaten schießen. Oder, wie Alex ja auch schon erwähnt hat, ne, wenn dann die Geräte ungewöhnlich werden, ich mich auf ein Jetski, ein Motorrad, ein Auto setze. Und um mal kurz vorzuspulen, es gibt ja schon auch so ein kleines Revival, ne? Wir werden jetzt eine Zeit erleben, in der Arcades wirklich komplett weg sind. Aber aktuell kann ich in Großstädten wieder in Arcades gehen, auch in Berlin. Hat sogar jetzt eine zweite wieder eröffnet. Man kann da hingehen, man kann Arcades spielen, fast wie früher. Und da leben fast diese Automaten jetzt ausnahmslos weiterhin nach diesem Prinzip. Ne? Nicht alle, es gibt auch Handyspiele als Arcade-Automaten, aber eben auch eine, die halt immer noch dieses, ne, auf ein Motorrad steigen, das habe ich halt nicht zu Hause. Und genau. Das heißt, es ist immer noch diese Faszination. Eins meiner lustigsten Arcade-Spiele, das ich auch erst in der Moderne gespielt habe, war vor 2 Jahren in Amsterdam. Da war so ein riesiger Plastiktisch vorne dran, ne? Und deine Aufgabe war es, einen wütenden Table-Flip zu machen.
Sehr geil.
In immer schwierigeren Level. Und du hast halt wirklich so einen, also es ist ein riesiger Automat auch, ne? Du hast halt wirklich diesen Tisch so krass wie möglich. Du konntest so geflippt, ne? Und das war einfach, also niemand will sich das in sein Wohnzimmer stellen. Nach 1-2 Abenden, ne? Das ist so redundant. Aber das ist halt was du in der Spielhalle spielen willst. Ne? Das sieht so witzig aus. Zum Zugucken macht schon Spaß. Zum Spielen macht's Spaß. Ja, oder dieses riesige Piano-Arcade kennen vielleicht manche. Ne? Und ja, das heißt. Ja,
es gibt da auf jeden Fall die ausgefallensten Sachen und das mischt sich natürlich in diesen Arcades-Spielhallen, mischen sich natürlich dann auch so Sachen, wo man vielleicht doch irgendwie mit Münzen irgendwelche Sachen oder so mit Greifarm, wie man die vielleicht auf so Jahrmarkt- oder Rummelsachen kennt oder so Bälle werfen in sowas oder irgendwie, keine Ahnung, Erdmännchen hauen, Airhockey, das sind dann auch so Klassiker, auch Flipper oft drin, ist es natürlich so ein Sammelsurium. Wir wollen uns jetzt hier aber heute natürlich mal die, ja, digitalen sozusagen Arcade-Sachen da angucken und auch so ein bisschen versuchen, in unserer Vergangenheit zu kramen und natürlich auch den Bogen zu schließen, ja, zu Kron, deiner Arcade, die du da jetzt hast. Dir auf jeden Fall schon, wir haben es angedeutet, jetzt keine Arcade ist, die ein Hauptspiel installiert hat und man hat nur dieses eine Spiel, anders als zum Beispiel der Time Crisis, die Time Crisis Arcade, wo 3 Spiele, glaube ich, drauf sind. Da ist es jetzt hier so ein Sammelsurium und ansonsten hat man natürlich
ja.
Street Fighter, ne? Und dann spielt man zu zweit halt Street Fighter, diese Sachen so.
Genau, man muss sich natürlich klar machen, ne? Dieser Time Crisis Automat, das ist ein Originalautomat, der hat Time Crisis drauf und noch so 3 andere Spiele, die vom gleichen Hersteller. Und das ist dann natürlich auch wirklich, das ist dann wirklich eine Arcade, die von diesem Spiel. Was man da jetzt so hat, ne, ist ja eigentlich, das tut halt so, als wäre es eine Arcade. Und das emuliert halt die Spiele, ne? Wie man es vom PC auch kennt, mit einem Emulator, ne? Da kann ich auch ROMs emulieren und ich tue halt so, als würde ich das Arcade-Spiel spielen. Es ist nicht die Arcade, es ist nicht wirklich die Hardware der Arcade. Es wird halt alles so getan, als ob. Und um so einen 40-plus Erwachsenen da eben, ne, zufriedenzustellen und irgendwie, ne, das sind 4000 Spiele auf diesem
in den Ding Wahnsinn zu treiben, meinst du?
Die kann man alle mal durchemulieren, aber das ist natürlich eine Emulation. Ne? Das muss man sich schon klar machen. Das wird auch nie und soll auch nie das Originalspiel ersetzen. Das heißt, ich habe ja auch diverse Geräte und wo man auch noch echte Module reinschiebt und so. Und das wird natürlich immer das auch allein auf der rechten Seite, ne? Das ist natürlich ganz anders. Immer das coolere sein, ne? Ja. Aber quasi so als Zusatzpaket und um irgendwie dieses Feeling von damals, und darüber wird es halt viel zu sprechen, weil wie gesagt, das Feeling von damals halt nochmal zu haben, weil nochmal dahin gespult, wo wir jetzt sind, ne? Eben diese 80er Jahre, ich meine, ich bin Jahrgang 79, das heißt, ich bin da wirklich, wir sind auch jetzt in Amerika, ne? Bis das hier ankommt, vergeht ja auch immer noch eine ganze Weile. Aber noch kurz, um die Geschichte der Arcade damit auch abzuschließen, bevor zum persönlichen Teil dann so langsam rüber zu gehen. Es gibt natürlich ein tragisches und radikales Ende. Ne? So groß und golden dieser Boom war, die goldene Zeitalter der Arcades, so schnell und drastisch sterben sie dann zeitweise radikal aus. Und es hat natürlich nicht damit zu tun, dass das Spielen oder die Lust auf Videospiele aus den Köpfen der Menschen verschwindet, sondern der Ort ändert sich einfach.
Nämlich die Heimkonsolen.
Ganz genau. Der Niedergang beginnt natürlich mit dem Aufstieg der Heimkonsolen wie dem NES, dem Nintendo Entertainment System, dem Super Nintendo und später der PlayStation, die natürlich ähnliche und Ergebnisse zu Hause bieten konnten. Am Anfang hingen die Heimkonsolen natürlich noch in ihrer Leistung deutlich den echten Arcades hinterher. Ne? Da musstest du dann solche Exoten wie den scheißteuren Neo Geo haben, um wirklich Arcade-Spiele zu Hause simulieren zu können. Heute ist es halt, ne, kann es wie gesagt so eine so eine Pandora-Box aus China, die mit 4000 Emulatoren da vollgestopft ist, auch relativ okay darstellen. Und so war das dann halt einfach auch schnell wieder zu Ende, weil sich der Ort eben nach Hause verschoben hat und da er halt auch bis heute geblieben ist. Machen wir uns nichts vor, ne? Videospiele sind aus dieser Nische längst hervorgegangen und sie sind inzwischen das größte und wichtigste Leitmedium der ganzen Generation, ne? Was über Jahrzehnte der Film war, ist, so wie ich das definieren würde, nur noch zweite Geige und die erste Geige sind wirklich die Videospiele mit diesen gigantischen Produktionen, wie GTA inzwischen angenommen haben und so weiter. Aber da machen wir jetzt mal einen Cut und springen mal dahin zurück, was das eigentlich für uns bedeutet, Arcade, Videospielen, Zocken. Wie sind wir da rangekommen? Wie war das in der Kindheit? Wurden wir schon als Kinder mit Konsolen überhäuft?
In der Arcade geboren.
Weihnachten gab es das nächste Gerät. Oder war unsere Kindheit vielleicht ein ganz anderer, karger Ort? Wir werden sehen. Wie war das denn bei dir? Wie hat es angefangen?
Es ging so ein bisschen traurig. Ihr könnt natürlich auch, quasi, wenn ihr da weiter noch ein bisschen ins Detail hören wollt uns, wir haben ja mal eine Folge, wie wir zu den Geeks geworden sind, da geht es ja auch immer so ein bisschen in die Richtung. Bei uns ist es letztendlich schon immer so gewesen, dass mein Vater da auch ein total großes Spielekind war und da auch immer super fasziniert von diesen Dingen waren und dass wir dann doch immer, keine Ahnung, sowas wie Atari oder dann halt wirklich Konsolen, Nintendo, PlayStation 1, also eigentlich die ganzen PlayStation-Sachen vor Ort hatten und dann auch immer diese Spielereien, Lightguns, Arcade-Pads und. Aber klar, dadurch wir natürlich auch einen guten Zugang, sage ich mal, Einstellung zu der Sache hatten und richtig bewusst in, quasi sozusagen in Deutschland, in Berlin, in meiner Jugend kann ich mich, also müsste ich lügen, aber gab's für mich keine Arcade, kein Ort, wo man sowas richtig, also wo ich es irgendwie bewusst gespielt habe. Ich weiß nicht, ob in irgendeiner Kneipe mal vielleicht irgendwo ein Automat war. Also ich kann mich da eher noch so an, wirklich so an Flipper erinnern, die da in irgendeiner Location mal standen. Aber an der Arcade kann ich mich nicht so richtig mehr erinnern. War vielleicht aber in meinen Gedanken ausgelöscht, sondern das war dann wirklich eher ein Thema, wenn man halt auf Reisen unterwegs war in anderen Ländern. Ne? Das passte dann auch so ein bisschen erst eher zum Setting, weil wir natürlich dann auch zu Hause schon Home-Konsolen und so Sachen hatten. Dann nochmal extra Geld ausgeben für sowas, ist auch mitunter ein Thema. Wenn man aber im Urlaub ist, ne, dann ist das auch so eine Attraktion irgendwie, dann schlendert man dann irgendwie durch die Gegend, wie irgendwie sich ein Crepe oder ein Eis holen, dann doch nochmal ein paar Münzen halt irgendwo in einer Arcade versenken, die denn da war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Amerika waren wir ein paar Mal in Florida, da haben wir auf jeden Fall die ein oder andere Arcade besucht. Dann kann ich mich auch noch Malta erinnern, da gab es auch die ein oder andere Arcade und sicherlich auch noch so ein paar andere Urlaubsziele, wo wir waren. Und da würde ich auch sagen, dass ich eigentlich jetzt manchmal gar nicht so direkte Titel eingebrannt haben. Klar, so ein paar Klassiker, so wie Mortal Kombat oder Street Fighter, wo man natürlich auch nochmal im 1-gegen-1 mit dem Joysticks und dem Button noch ein anderes Feeling hatte, als quasi dann die Pads an Super Nintendo oder PlayStation oder so. Aber auch gerade die Sachen, wie wir schon gesagt haben, sich auf Motorrad zu setzen. Du hast gesagt, Jetski saß ich auch schon drauf. Oder irgendwie reinzusetzen und dann doch irgendeinen X-Wing zu fliegen. Gerade die Dinge, wo klar war, das ist jetzt ein wirklich ein anderes immersives Feeling, auch wenn das cool ist, zu Hause an der Konsole zu sitzen, aber in so einem gefühlt, in so einer Kapsel wie in einem TIE Fighter oder so, das ist auf jeden Fall was anderes. Und Shooter waren auf jeden Fall auch schon immer so ein Thema, dann auch weitergeführt, dann eher auf dem Computer, aber da haben mich natürlich auch die Arcades quasi mit den Lightguns, mich und mein Vater sehr, sehr abgeholt. Time Crisis haben wir ja schon genannt, da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Vertreter, Lightgun mit am Kabel, die man wegnimmt, eher so maschinenartige Konstruktionen, die so eher so fest montiert sind. Und ein Titel, da bin ich wieder hier mal kurz in so einer Bildrecherche drüber gestoßen, der hat es mir dann auch irgendwie sehr angetan, und zwar war das so eine Sniper-Simulation, Silent Scope heißt die Reihe.
Da hat man quasi. Ich habe neulich in einem Videospielmuseum in Madrid gespielt.
Ja, da hat man quasi also ein Sniper-Rifle vor die Arcade montiert und guckt quasi wirklich durch Scope und hat dann da die Vergrößerung. Das hat natürlich auch dann Heimkonsolen-Portierungen bekommen. Aber wir wissen alle, wir sind Pazifisten, und aber irgendwie sind solche Sachen doch in uns drinnen dann doch.
Ja, richtig, ich war auch der Einzige in dem Museum, der da an diesen Dingen. Die anderen Museumsgäste haben mich auch irgendwie in meiner Familie leicht befremdlich angeguckt.
Ja, ja, irgendwie.
Zu Hause auch, ne? Also Time Crisis, ne? Das schreckt ja die einen schon ab mit der Lightgun auf was schießen, wobei es einfach, es macht einfach Spaß. Ne? Und ich muss zugeben, bei diesem Spiel, da habe ich mich schon auch ein bisschen seltsam gefühlt, ne? Aber es ist wirklich eine riesige Waffe, ne? Die dann auch so und. Aber das Prinzip ist halt geil. Du kannst, also Entschuldigung, ne? Es ist ein Spiel und wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema, aber die Spiele, die Aggressionen auslösen, sind eigentlich Sachen wie Mario Kart und tatsächlich keine Shooter, ne? Also wenn man und schon
Studien zu dem Thema wir sind da ja kann. Aber selbst das ist reflektiert über die Sache und das Thema hier, genau deswegen.
Aber das Prinzip ist schon cool, ne? Dass du halt auf dem Bildschirm, die sind halt so klein, die Leute, dass du sie, ne? Du könntest sie theoretisch so treffen, aber es ist wirklich ein Pixel gefühlt. Und wenn du dann halt durch die Sniper guckst, dann, ja, alles klar, Mann, da telefoniert, es steht da oben, holt sein Handy raus, ne? Also,
fühlt sich also wie Teil der SWAT-Einheit und tut natürlich nur Gutes. Ne? Das sind wirklich ganz, ganz böse Jungs,
böse Leute.
Mit denen man sich da sozusagen, dem man sich entledigen muss. Ja, aber gerade diese Sachen oder auch quasi dann Mario Kart mal, gerade solche Racing, nicht quasi Hardcore-Formel-1-Simulation, das war mir immer alle zu viel, aber natürlich diese Arcade-lastigen Sachen, eher so Fun-Sachen, das macht natürlich auch Bock. Dann Mario Kart sitzen. Da gab es natürlich dann einfach auch nur Rennspiele, wo man nur ein Lenkrad an der Arcade hatte, aber gerade so bei Mario Kart Arcades, wo man wirklich dann auch in der Schale saß, Pedal hatte und sowas. Und das dann großartig, immer oft dann zwei nebeneinander, dass man ja auch im Duell fahren konnte. Ja.
Jetzt kriegt der Alex mal auf die Bremse. So.
Ja.
Ja, er jetzt ja kurz, prescht hier schon durch zu seinen liebsten Arcade-Spielen, rast durch seine Kindheit, ist schon in den Mario Kart-Automaten gesprungen, der sich übrigens auch lohnt, ne, weil die Automaten, Arcade, Mario Kart, das sind andere Strecken, als ihr zu Hause habt. Da gibt's ganz andere Kurse zu wählen, also, ne, das ist dann nicht die Kurse, die ihr von zu Hause kennt. Da wird dann nicht Mario Kart auf der Switch gespielt, sondern Mario Kart Arcade. Und das ist ein eigenes Mario Kart, das ihr nur in der Arcade spielen könnt. Gut, so viel dazu. Und bei mir ist es tatsächlich ähnlich und doch anders, denn mein Vater hat zwar als Jugendlicher auch, wie ich dann später mal herausgefunden habe, weil ich bei meiner Oma die entsprechenden Beweisspiele in alten Kisten im Keller gefunden habe, auch als Jugendlicher so ganz frühes Zeug gehabt, ne? Wirklich so ein, ich muss mal recherchieren, was es genau war, ne? Da konntest du so ein paar wenige Spiele einstellen, die halt Pong, ne? Jeder hat einen Schläger, Fußball, jeder hat zwei Schläger, ne? Also wirklich noch auf dem Level. Da gab es einfach nur verschiedene Schläger und Ballanzahl und es waren dann aber sechs verschiedene Sportspiele oder so. Das heißt, der hat in dieser ganz frühen Zeit, ne, als er dann 16 war, damals auch gezockt und verliert es dann aber irgendwann aus dem Auge. Ne? Und wenn ich dann der kleine Kron da anfange, eben solche Bedürfnisse zu entwickeln, dann muss ich bei Freunden zocken. Wir zu Hause haben tatsächlich Heimkonsolen, ist für meine Eltern noch gar kein Begriff. Und es ist vielleicht auch in der Zeit auch wirklich, da kommt es halt erst auf. Ne? Und Und trotzdem, ich weiß auch echt nicht genau, woher und wie das dann kommt, aber für mich hatte das eine wahnsinnige Faszination, wahrscheinlich gerade, weil wir es zu Hause nicht hatten und meine Eltern auch eine Weile dann probiert haben, ne, ja, ne, Videospiele, ne, oh, das kennt man nicht, das verstehen wir nicht, davon, das ist bestimmt nicht cool. Sehen sie zum Glück inzwischen anders, haben das auch eingesehen, dass das falsch war. Aber das hat mich natürlich nicht abgeschreckt, sondern wie es so ist, ne? Im Gegenteil, eher noch neugieriger gemacht. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ne? Arcades, ich konnte nicht in Deutschland, wo ich gewohnt habe, in Stuttgart oder wo auch immer, in die Stadt laufen und in eine Arcade gehen. Das gab es in meiner Kindheit nicht, ne? Sondern es ist wirklich rar, rar, rar gesät. Und ich glaube, daher rührt auch meine Faszination, dass genau wie du geschildert hast, Alex, ich auch im Urlaub dann vor allem Bekanntschaft mit diesen Geräten mache. Ne? Und vor allem in dieser Zeit haben meine Eltern oft Urlaub eben meinem Onkel und meiner Tante gemacht. Und da ist auch mein Cousin dabei. Hi Sepp, falls du zuhören solltest. Und mit dem habe ich dann eben, wir haben das geliebt. Kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Also da gibt's halt solche, das ist halt das Tolle, da, wie mein Gehirn scheinbar funktioniert. Ich vergesse manchmal Dinge, die du mir jetzt sagst, auch wichtige Ereignisse, die ich mir merken soll, ne? Aber ich weiß noch ganz genau, welches Spiel, also nicht, ja, das ist jetzt ein Beispiel dafür, die waren einen Abend irgendwo in, damals noch in Ex-Jugoslawien, ne, in einer Pizzeria und da gibt es einen Arcade-Automaten und wir beschäftigen uns nicht mit dem Essen, sondern es quälen unsere Eltern, dass wir wenigstens ein, zwei, drei Münzen für diesen Automaten bekommen, die ja Arcade-Spiele gar nicht cool finden und gut finden. Also man wird da nicht unterstützt, sondern man muss da noch mühsam, ne, sich so, ja, komm, wie, und dann habe ich, wir waren ja auch schlecht, ne? Wir haben ja nichts geschafft. Wir wurden ja einfach immer nur, und da verstehe ich auch die Eltern wieder, ne? Die Kinder kommen alle 10 Sekunden und sind schon wieder Game Over. Das ist vielleicht einfach zu schwer für euch. Das ist vielleicht einfach noch nichts für euch, ne? Das haben wir natürlich auch nicht eingesehen. Wir waren einfach sowas von krass fasziniert. Und jetzt stehe ich da, wirklich, da bin ich vielleicht 8 Jahre alt oder so, ne? Vielleicht bin ich 10 Jahre alt. Keine Ahnung. Aber älter bin ich auf gar keinen Fall. Und irgendwo vor 30, 35 Jahren, ne, einen Abend in einer Pizzeria in irgendwo in einem europäischen Land im Saisonurlaub, einen Abend, 3 Credits und kann mich bis heute daran erinnern. Ne. Ich wusste nicht mehr, wie dieses Spiel heißt. Aber ich wusste halt elementare Dinge. Ne. Das ist ein, man bewegt sich seitwärts, man läuft über so einen Dschungelplaneten, kämpft als Mensch im Raumanzug gegen feindliche Aliens, schießt auf die. Und jetzt kommt das Entscheidende, weil das hat uns als Kinder halt umgehauen. Man kann am Anfang mit seinem Raumschiff so verschiedene Planeten anfliegen und aussuchen, wo man anfangen will. Levelauswahl. Das kannten wir halt nur nicht. Ne? Ganz normales Ding, dann schon später auf dem Gameboy. Aber damals, ne, ihr müsst, du ja wisst, es gibt auch noch keinen Gameboy zu Hause, sondern ne, das ist halt hier, jetzt hier in dieser Pizzeria, kann ich kurz für 12 Minuten ein Space Warrior im Weltall sein und gegen Insekten kämpfen. Und mein Gott, es hat mich halt scheinbar so krass geprägt, ne, dass ich das, erst jetzt habe ich das mit Hilfe von ChatGPT herausgefunden, welches schräge Spiel das war. Und kein Wunder konnte ich es mir nicht merken. Es hat nämlich wirklich einen sehr, sehr seltsamen Namen. Und zwar ist es Xane Dislina.
Gesundheit, ja.
Ja, genau. Xane Dislina. Ich verlinke das natürlich auch, weil auch ich weiß, dass man jetzt, das ist 1986. Ne? Das heißt, ich muss mindestens 7 Jahre alt gewesen sein. Ein Scrolling-Shooter-Arcade-Videospiel, das von Technos produziert wurde, von Taito dann außerhalb Japans lizenziert. In USA kennt man es wohl als Memetron und es war wohl auch als Solar Warrior mal bekannt. Ne? Aber jetzt auf dieser Arcade, die ich da habe und auch was die KI dann ausgespuckt hat, das war eine der erstaunlichsten Leistungen von ChatGPT, ne? Weil sie hat tatsächlich nach meiner kruden Kindheitserinnerungsbeschreibung nicht eine Liste mit Vorschlägen dahin gespuckt, sondern gesagt, das klingt, als wäre es Xane Dislina. Und da ist so ein Screenshot dabei von diesem grünen Planeten. Ne? Ich gucke das an und denke,
das ist es.
Verarschen? Das ist es. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, bei mir tatsächlich durch diesen Mangel und dann dieses Besondere, ne? Das scheint sich so bei mir eingeprägt zu haben. Mein Cousin war neulich zu Besuch bei mir und habe ich ihn drauf angesprochen, habe ihm auch das Spiel gezeigt und er konnte sich auch noch dran erinnern. Es war so eine Erinnerung, die hätte er nie wieder gewusst, hätte er auch nie wieder irgendwo erzählt, aber ich stelle ihn an diesen Automaten, mache ihm dieses Spiel an, ne? Und er hat halt auch diese Kindheitserinnerung. Also er erinnert sich in dem Moment, scheiße, das haben wir schon mal gespielt, ne? Und das war halt schon geil. Und so war das halt eine Weile in diesen Urlauben öfter. Ich erinnere mich an eine, ne, so eine Fährüberfahrt. Was weiß denn ich ne? Kinder ja, haben sich Reisewunden interessiert. Siehst immer, wie lange brauchen wir 16 Stunden genau. Urlaubort? Oh mein Gott. Und irgendwann, wie lange sind wir jetzt auf der Fähre? 11 Stunden. Was? 11 Stunden Fähre? Und dann finden wir auf dieser Fähre eine Arcade.
Das stimmt. Das war ein kleiner Raum. Ja, mit 3-4 Automaten.
Automaten, ja. Ne? Glaubst du, wir hätten auch nur eine Minute geschlafen? Ne? Dann, und da konntest du nämlich gratis spielen. Da musst du keine Coins reinwerfen. Das war so eine Arcade, da konntest du einfach spielen.
Ja, man hat die Fähre bezahlt, die war nett damals noch. Ne?
Irgendwo Griechenland oder so vielleicht, könnte es sein. Ja, irgend sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir die komplette Überfahrt, ne, da halt in diesen, da waren so Classic Arcades einfach, ne? Pac-Man oder Mrs. Pac-Man war es vielleicht auch und Donkey Kong und solche tollen Sachen. Und ich habe das einfach so sehr geliebt, alles. Ne? Das wirklich, also hättest du meine Eltern in der Zeitreise oder auch Freunde von mir viele, viele Jahre gefragt, das wären alle, also das. Dass ich dann 7 Jahre, also dass ich dann mal ein Brettspiel-Podcast, ein Brettspiel-YouTube-Kanal haben würde, ne? Das ist wirklich auch schon eine Entwicklung. Also ich war wirklich als junges Kind und auch als junger Erwachsener und so, ich war wirklich schon extrem begeistert von dieser komplett neuen Unterhaltung für mich, ne? Dieses digitale Steuern. Ja, bis heute finde ich es eben spannend, auch das, ne, das Eingreifen in Geschichten ist das für mich ein gutes Videospiel. Mhm. Und es ist schon,
ja hat diese Liebe und auch ein bisschen Sehnsucht natürlich an diese Zeiten, kann ich auf jeden Fall teilen, keine Frage. Und wie du genau auch sagst, Fähren hatte ich auch so 1-2 Erlebnisse. Das waren so Orte, wo man auf diese Sachen getroffen ist. Und ein großer Bereich, ich habe auch schon gesagt, Street Fighter und Mortal Kombat, der Beat'em-up-Spiele, das sind natürlich auch so Klassiker-Sachen, gerade auch so dieses physische dann nebeneinander stehen, gemeinschaftlich vielleicht den Ellbogen nochmal rauszuholen, so ein bisschen, so ein bisschen das kleine Gleichgewicht vielleicht ins Schwanken zu bringen. Da gibt es auf jeden Fall auch 2 Vertreter, die sind, glaube ich, auch so der Anfang der 2000er, an die ich mich auch immer noch gerne erinnere, weil da werden dann immer Franchises gemixt, die ich da auch schon sehr mag oder in Berührung komme. Quasi ist es dann einmal sowas wie X-Men versus Street Fighter, wo du also Street Fighter Charaktere gegen X-Men Charaktere antreten kannst. Alles so ein pixeliger, cooler Grafik, keine Ahnung, Cyclops und Rogue gegen was weiß ich, Ken und Rio
Das ist ja schon richtig, also das sind wir schon Anfang der 90er, ne?
Ja, aber ich bin natürlich auch ein bisschen älter als du.
Ja, bei mir hat es ein bisschen älter.
Der jünger, meine ich. Ich wollte mal gucken, ob du drauf ansprichst. Ne? Ja. Und quasi ähnlicher Stil, aber dann, wie gesagt, mitunter ein paar andere Charaktere ist dann Marvel zum Beispiel, Marvel vs. Capcom, wo du dann halt auch wieder letztendlich Street Fighter Charaktere hast, weil das auch Capcom-mäßig war, aber darüber hinaus, keine Ahnung, Mega Man und irgendwas und natürlich dann Marvel, keine Ahnung, Hulk, Spider-Man, Magneto und so, auch sozusagen in diesem Stil, auch diese beiden Serien natürlich Portierung auf Konsolen und keine Ahnung, wie Street Fighter 8 Teile, whatever, aber
Street Fighter 2, also vor allem Super Street Fighter 2, dann eben später auf der Heimkonsole, allerdings auf dem Super Nintendo, ist wahrscheinlich auch mein meistgespieltes Beat'em'up, zusammen mit Tekken 2, aber ich kann schon mal so viel sagen, weil wir da auch gerne immer die Glocke hochtreiben, es wird bestimmt eine Game Over EGAG-Folge auch dazu geben.
Sehr gut. Hattest du denn so Accessories zu Hause? Hast du eine Lightgun damals dann irgendwann gehabt oder auch so ein Arcade-Pad?
Ja, na klar. Daher rührt es ja auch ein bisschen, dass ich mir dann diesen Time Crisis Automaten dann kaufen musste, quasi, um auch da wieder dieses Retro-Feel zu haben. Ich hatte tatsächlich damals für die PlayStation, gab es ja dann die G-Con 45, die bis heute beste Lightgun, die jemals auf dem Markt war, die zielgenaueste, punktgenaueste Lightgun. Das war noch RGB-Fernseher, da hast du dann die wirklich zwischen das Kabel gesteckt. Das hat dann so ein quasi so ein Raster, ein eigenes Pixelraster sich auf. Also es ist wirklich, ich meine es nicht aus Scherz. Es war die zielgenaueste und punktgenaueste Lightgun bis heute. Also auch diese, was jetzt der Automat da macht, das ist in meinen Augen, das, die kann man schon so selber justieren, ne? Aber die G-Con 45, na, Halleluja. Das war eine Lightgun. Das klingt schon,
ne? Das ist ein Tektanischer. Wenn wir da jetzt nicht unserem Titel gerecht geworden sind.
Da, das hatte ich halt eben auf der PlayStation und das haben wir halt eine Weile rauf und runter gespielt, bis wir dann auch Stage 1 mit 100% Treffergenauigkeit geklärt haben. Und das ist natürlich genau das Ding, weswegen ich das, würde ich das nicht kennen von damals, würde ich mir jetzt auch nicht so einen Retro-Automaten, der diese vier Spiele hat, da reinstellen, sondern es ist, weil das natürlich genau das auslöst, ne? Wirklich wieder so ein bisschen das Gefühl von damals. Die ersten Spiele, die ich auf dieser Arcade, die ich jetzt zu Hause stehen habe, gesucht haben, war ja, wie gesagt, dann auch, ne? Xane die Slina, als ich mal wusste, wie es heißt. Und andere Spiele, die ich eben auch, ne? Es ist noch schlimmer, zum Beispiel. Es gibt ein Spiel, New Zealand Story, so ein kleines Küken, das irgendwie andere Küken befreit, ein sehr schwieriges Jump'n'Run, wie ich jetzt festgestellt habe. Da ist die Erinnerung noch armseliger als bei Xane Dislina. Da bin ich nämlich der Junge, der neben der Arcade steht und einem größeren Jungen dabei zuguckt, wie er gekonnt es New Zealand Story spielt. Ja. Und ich fand einfach dieses, ich war so in einem Alter, ne, wo ich mich halt einfach sofort in dieses Küken verliebt habe. So, wie cool das aussieht. Ne? Ja, bei ihm hat das auch alles so eine Leichtigkeit. Als ich dann Jahre später selbst New Zealand Story und auch jetzt für diesen Podcast hier nochmal zu gucken, Alter, ist das alles
das top, ist nicht so
mehr, leicht. Das ist ja gar nicht. Aber ganz kurz zu dem, was du vorher noch gesagt hast, weil du ja meinst, ja, ne, ich habe zwar gesagt, mein Dad hat als Teenager da diese Konsole gehabt und da nicht mehr gespielt, das stimmt, aber er hat lustigerweise trotzdem einen Werdegang im Prinzip als, ja, fast Programmierer. Also in meiner, das stimmt nicht ganz, aber in meiner kindlichen Perspektive war er Programmierer. Ne? Mhm. Er war quasi, der Papa, der kann mit Computern und, ne? Und er hat mal über Nacht tatsächlich auf dem MS-DOS-PC ein Breakout-Klon, weil das war wieder so ein Ding. Ich war an irgendwo,
ach, das hat man auch Breakout, ne? Ewig also unten, gespielt, ne?
Unten läuft der Ball, ein Schläger hin und her, mit dem schlägt man immer wieder einen Ball nach oben und oben ist diese Wand aus kleinen Klötzen und man will die halt alle einzeln abtreffen. Ne? Und wenn man es geschafft hat, kommt das nächste Level. Und das hat mich wohl so fasziniert, dass ich meinen Eltern so lange im Ohr gelegen haben, bis tatsächlich, ne, mein Vater, wahrscheinlich eine der coolsten Dinge, die er je getan hat, ne, so als Kinder beeindruckt, was, oh, mein Vater, der hält, über Nacht so ein Breakout-Klon auf MS-DOS programmiert. Also ich kann das nicht, ne, auch heute nicht. Ich, keine Ahnung. Und deswegen, ja, wenn er auch immer sagt, er sei nie Programmierer gewesen, er hatte halt so ein bisschen, ja, ich rede es immer runter, aber what the fuck,
sein Hobby.
Er hat schon auch in der IT und so gearbeitet, sagt halt immer, nee, Programmierer ist er halt nicht. Er ist auch kein Programmierer, sondern tut halt andere Dinge mit Computern, ne? Wie gesagt, IT-Netzwerkadministration, whatever, ja. Aber für mich, der kleinen Kron, ne? Da programmiert der Papa über Nacht einen Breakout-Klon. Natürlich ist er Programmierer, also hallo.
Hatte das mehrere Level oder kannst du dich
da erinnern? Ja, das war schon, das hat sich halt, also es war immer das same, ne? Aber quasi, wenn du es geklärt hast, hat es wieder geladen und du konntest schon den Punktestand weiter hochragen. Ne? Es geht jetzt nicht so weit. Wie gesagt, es war eine Nacht, ne? Hätte bestimmt auch noch Muster reinprogrammieren können. Egal. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass es eben doch ein MS-DOS, also weil mein Vater beruflich mit Computern gearbeitet hat, hatten wir zwar überhaupt keine Konsolen, aber wir hatten halt sehr früh einen PC, noch mit so Einwahlmodem und richtig crazy Shit, ne?
Und ja, das ist auch ein bisschen später bei uns gekommen. Der PC war so ein bisschen nachgeladen.
Ich weiß auch, ne? Keine Angst, wir reden jetzt nicht über PC und so, sondern ich möchte zwei Dinge trotzdem sagen. Weil ich halt die frühen, diese ganz frühen MS-DOS, das sind ja dann teilweise auch irgendwelche nachgeprogrammierten, ne? Man hat es ja jetzt gesehen. Mein Vater kann einen Breakout, sagt, er ist selber kein Programmierer und konnte einen quasi einen einfachen Breakout-Automaten über Nacht nachbauen, wenn du das so interpretierst. Und so gab's in dieser frühen Zeit, ne? Ist mir auch jetzt erst klar geworden. Eins meiner meistgespielten Spiele zum Beispiel war, das hatten wir halt auf diesem PC dann, Digger. Das ist auch nur so eine Seitenansicht, ne? Du gräbst dich da mit so einer Ente rum, sammelst so Diamanten ein.
Das nicht einstürzen über dir.
Da fallen noch so Sandsäcke runter, so Geldsäcke und dann verfolgen dich halt so Monster im Pac-Man-Style, nur schon irgendwie, ne, plastischer und irgendwie halt, du gräbst dich halt durch den Sand rum und musst halt irgendwie entweder alles einsammeln oder all diese Feinde töten. Und das habe ich rauf und runter gespielt und das hat natürlich, das ist eigentlich ein Arcade-Spiel, Digger 1980. Aber das habe ich halt da habe ich nie Hand dran gelegt, sondern was ich halt gespielt habe, ist Digger, das DOS-Game von 1983. Das aber halt natürlich, ne, also das nimmt sich alles, da gibt's dann Spiele, die sind sich teilweise so ähnlich und heißen auch so gleich und du hast dann irgendwelche, ich weiß nicht, wie heißt denn das? Bootleg-Rip-Offs, wie nennt man das denn? Diese, wahrscheinlich, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Bootleg-Game.
ja, ne? Oder Klone.
Vielleicht oder Klone, ohne es auch wirklich zu wissen. Du hattest ja auch noch kein Bewusstsein dafür. Ja. Ne? Du wusstest ja gar nicht, dass es andere Namen hat, dass es irgendwo eine Arcade gibt. Aber so waren halt Digger und das andere, das eben auch, und deswegen nenne ich sie hier, obwohl ich sie am PC gespielt habe, weil sie schon irgendeine klassische Arcade-Vergangenheit haben und klassische Arcade-Spiele sind, Frogger. Natürlich. Mhm. Ne? Auf diesem DOS hatten wir auch dann so einen Zwei-Farben-Frogger. Das 1:1, wie das aus der Spielhalle ist, nur halt noch schlechter aussah. Noch
der
schlechter.
Frosch, der die Straße überqueren muss und nicht überfahren werden darf.
Genau, was ja tatsächlich, ne, gibt es ein wahnsinnig erfolgreiches, recht modernes Handyspiel, das in meiner Wahrnehmung ein 1:1 Frogger-Klon ist. Dieses Crossy Roads. Nur halt ein modernes Frogger. Du überquerst halt mit deinem Frosch erst eine Straße, da fahren Autos von links nach rechts, dann kannst du dich kurz ausruhen und dann kommt noch ein Fluss, da treiben Baumstämme und Seerosen und später ein Level noch Krokodile. Und du musst quasi wie so 5 Parklücken mit deinem Frosch, also 5 Frösche musst du eigentlich ins Ziel bringen, an 5 verschiedene Heimatorte, also 5 Parklücken, haben sie immer genannt. Und dann wird das nächste Level geladen, wird schwieriger, die Baumstämme bewegen sich schneller, die Seerosen versinken im Wasser, tauchen wieder auf, es gibt Krokodile. Also ein ganz großer Arcade-Klassiker und das habe ich halt auch eben nie, also was heißt nie, sondern jetzt erst als Erwachsener in Videospielmuseen oder jetzt auf meiner Arcade gespielt, aber da war ich noch zu klein für diese allererste Generation, da bin ich ja, ich kann ja mit 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren darf ich noch in keine Arcade, auch nicht im Griechenland-Urlaub. Das ist ja nämlich übrigens noch so mit dem Grund, warum man im Urlaub da eher drin war, ne? Ja, das Jugendschutzgesetz hat es den Arcades nicht leicht gemacht. Ne? Da kommt jetzt auch her bei Arcade, alle denken an Glücksspielautomaten und nicht an Street Fighter und deswegen hat es halt hier so eine unangenehme Konnotation. Wir denken, wenn wir Spielautomat hören, immer erst an Street Fighter und später erst an Pachinko-Automaten und so.
Ja.
Deswegen würde ich halt Frogger und Digger da tatsächlich in diese Arcade-Liste, was mich richtig krass geprägt hat, reinnehmen, obwohl ich die am PC gespielt habe. Genauso wie, und das ist wahrscheinlich das, was mich eben dann schon nicht mehr zu Hause, sondern schon mit einem Freund, der hatte halt einen C64, dem ist ein großer Bruder, und da gab's Wizards of War. Und das ist auch ein eigentliches Arcade-Spiel, das halt davon einfach die Heimcomputer. Und bis vor 2 Wochen dachte ich, das heißt halt Wizards of War, also Kriegszauberer.
Ah, das ist W-O-R, aber geschrieben.
Das ist W-O-R. Und da sind mir auch bei der Recherche alle Lichter angegangen, nicht so ernsthaft. Das heißt gar nicht Wizards of War, sondern War. Oh Gott. Aber das ist auch toll und das ist so richtig. Das haben wir auch kurz noch, habe ich dir gezeigt, ne? Das ist wirklich sehr rudimentäre, diese ganz frühen, ich kann mal kurz gucken, von
ja,
wann.
Ja, die genau, und die sind ja dann zu den
1980 auch.
Ja, genau, zu den Arcade-Zeiten in unserer Jugend und Sachen sind die gefühlt auch schon dann so alt und nicht mehr so wirklich ansprechend, dass...
Bitte?
Nein, ich habe jetzt gerade so Arcades aus den 2000ern mit Capcom vs. Whatever genannt.
Ja, du bist ja schon so richtig in die... Ich meine, das ist ja das Schöne an dieser 92er Comic-Grafik, ne, die ist richtig gut gealtert. Die sieht heute noch viel schöner aus wie damals.
Die hat auch so, also so eine Liebe, glaube ich, in so Generationen geprägt. Da merkt man gleich so, wann sind so Generationen mit diesen Dingen in Berührung gekommen. Ja, und wenn wir Pixel-Art sehen, dann kriegen wir Herzen in den Augen.
Für mich gilt halt, glaube ich, noch mal eins älter als für dich, ne, weil also, weil ich da auch schon als, ne, das wie dieser Ewok-Test. Findest du die Ewoks cool oder peinlich? Hat damit zu tun, ob du sie als Kind kennengelernt hast oder erst als Erwachsener.
Ja.
Wie in How I Met Your Mother mal so folgerichtig bemerkt wird. Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit Videospielen. Ne? Ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Zum Beispiel mit meinen Kindern mache ich wirklich Filmgeschichtsunterricht. Ne? Da gibt es auch eine Liste, die ich abarbeite, die ich mit meiner Frau zusammen aufgestellt habe. Eine lose Liste. Da werden auch neue Filme draufgepackt. Ne? Aber bei Filmen macht es auch wirklich Sinn, sich mit der Historie zu beschäftigen und alte Filme zu gucken, um auch zu gucken, wohin geht es? Was wird hier zitiert?
Woher kam es?
Das macht wirklich Sinn. Und da sind immer noch Perlen dabei. Manche sind da auch sperrig anzugucken. Aber das macht schon Sinn, sich mit Filmgeschichte auch wirklich in zum Anschauen, also wirklich in filmischer Form zu beschäftigen. Bei Videospielen und Computerspielen bin ich mir da nicht so sicher und kenne auch einige Leute, die es genauso sehen. Also weil, ganz ehrlich, ne, wenn meine Kinder einen alten Gameboy in die Hand nehmen, die erkennen da nicht, dass da ein Skateboardfahrer aus der Vogelperspektive über eine ausweicht. Für die sind einfach krude Ansammlungen von Pixeln. Ich sehe da Bilder drin und Farben und Formen, ne, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber diese ganz frühen Spiele, dann am besten noch ohne Farbe. Alter, da ist wirklich hart, ne, da wirklich mitzukommen.
Das muss ich sagen, das finde ich eigentlich rückblickend auch voll cool, dass wir meine ich jetzt, die halt auch in dieser Generation sind, / waren, das so miterleben konnten, wie aus halt so ein paar bewegenden Punkten immer weiter sich das entwickelt hat, bis krasse 3D-Grafiken und. Und genau, das kann man, also dieses Feeling, diese Begeisterung von drei Punkten, die so sind, wenn man jetzt alle Sachen sieht, die da jetzt sind, das irgendwie rückblickend zu kriegen, ist sehr, sehr schwer bis unmöglich. Und von daher, ja, GTA 1 gespielt, ne? Zu GTA 6.
Ja, also also GTA 1 und 2 sind noch ganz andere Spiele als alles, was danach kommt. Und es gab ja auf dem Gameboy dann eben nochmal eine Inkarnation von eher diesem älteren Style. Ich habe das ja geliebt aus dieser Vogelperspektive, ne? Also diesen heute sagt man Retro-Charme, damals war das halt natürlich the new shit, ne? Das kann man sich auch schwer vorstellen, dass wir halt über Dinge, also jetzt, ne, wo Alex schon in den 90ern ankommt, ne, das sind ja 10 Jahre, also man hat in Anfang 80er spielst du noch in so Strichmännchen, ne? Und 10 Jahre später hast du dann hier Street Fighter 2 mit so flüssig animierten Comic-Sprites. Alter, da saßen wir da und haben gesagt, ne, besser wird's nicht. Also,
ja.
Und auch wenn du dann die frühe fotorealistische Grafik gesehen hast, guck dir das mal an. Ne?
Mortal Kombat oder auch die anderen Sachen, die den Artist ja da abgecaptured haben und Dinge und so, what the hell. Ne?
Und gleichzeitig, um uns nochmal selbst Lügen zu strafen, gibt es halt ein paar und das sind tatsächlich auch erschreckend viele aus dieser ganz frühen Zeit, die einfach, und es hat eben nichts mit Grafik zu tun, weil damals halt, und das ist halt auch das, was sich diese frühen Spieldesigner halt auch nicht drauf verlassen konnten. Ne? Man spielt die Spiele nicht, weil sie toll aussehen, sondern die müssen irgendwie vom Spielprinzip, von der Spielmechanik her Spaß machen. Und das verlieren ja viele moderne Designer aus den Augen. Guck mal, Hauptsache Shepard und sieht geil aus und krass und so. Ne? Aber solche Spiele wie Tetris, Pac-Man, auch Donkey Kong, von mir aus selbst ein Frogger, ne? Das ist wirklich die allererste Wave. Und die sind bis heute absolut toll spielbar. Manche Sachen, ne, wie Tetris, ist wirklich zeitlos elegant und gut in meiner Wahrnehmung. Ich spiele das immer noch gerne und es raucht immer noch viele, viele Spiele in der Pfeife. Auch andere Puzzlespiele wie diese ganzen, ne, Puzzle Bobble, was man auch als hat noch einen anderen Namen, Buster Move, genau. Da haben wir auch da gibt's 1000 Varianten und Variationen von, ne? Magical Drop 3 haben wir zusammen noch angespielt, als wir jetzt unseren Abend hatten. Also bestimmt, ne, kann ich noch eine Folge Game Over Puzzlespiele, Game Over Shoot'em-Ups, also da gibt's einiges, weil da haben wir auch, ne, wir haben Parodius gespielt, wir haben R-Type 1 und 2 gespielt, Radius 3 und wir haben sogar ein Spiel durchgespielt, lieber Alex, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, auch was, was keiner davor kannte, einfach komm, das nehmen wir jetzt mal hier. Und es war Androdunos aus dem Jahr 1992, auch ein auf dem Neo Geo erschienenes horizontaler Shoot'em'up Side-Scroller von Disco. Genau. Und den haben wir tatsächlich durchgespielt.
Da war was hatte noch, der, ja, 7 oder 8 Level oder so? War?
Ja, nur 8 Level, glaube ich. 92 Credits. Also das bedeutet, wenn ich sagte, wir hätten quasi 92 mal eine Münze nachwerfen müssen. Ne?
Genau.
Das ist heute ein Euro. Damals war das natürlich kein Euro.
Ja, in Amerika Klassiker dann zu der Zeit, wo ich da, wie gesagt, um die 2000. Quarter, ne? Die Quarter-Münze.
Ja. Ist das nicht, das ist ein Penny? Ist nicht ein Penny, ein Quarter?
Nee, sind das nicht 25?
Warum heißen sie dann Penny Arcades? War es am Anfang ein Penny? Also
viel, ja, wahrscheinlich, Quarter? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Wie, klar, das immer so ist, früher
Penny
dann.
Arcades, und dann, ja, wird es, ja, Penny. Am Anfang war es ein fucking Penny. Ja, sonst macht der Penny Arcade gar keinen Sinn, oder nicht? Also, das ist, also wir, jetzt tun wir hier einfach, wir haben einen Recherchetext verlassen und tappern wieder gefährliches Halbwissen von uns.
Das werden
wir,
ja, dann, oder das war halt dann doch eher eine Brand oder so, I don't know. Das
werden wir im nächsten Jahr Rater korrigieren. Aber die Penny Arcades, wie gesagt, ne, so werden ja diese ersten Spielhallen dann auch genannt. Ja,
also ach, vielleicht, weil es einfach wenig Geld war, weißt du, so Penny-Beträge. Wahrscheinlich nicht immer den Penny, aber so Kleinbeträge, weißt, ja, du, so wie ein Cent-Laden.
Alles immer nur ein Euro kostet.
Ja, genau, genau. Ich glaube, daher ist so ein bisschen das abgeleitet.
Ach, ja, quasi. Das ist schon eine tolle Zeit, ne? Also ja, gewesen, weil das ist natürlich, man ist halt Kind, ne? Das ist auch dieses man macht keine Steuererklärung, ne, irgendwie eine Flasche Limonade und
eine Arcade,
und ein Sofa ist alles, was du brauchst, ne, und zwar für ein ganzes Wochenende.
Ach, verdammt, gibt's den Steuererklärungssimulator auf PC?
Es gibt doch zumindest nicht auf Arcade.
Herrlich. Nee, auf jeden Fall. Natürlich sind da auch unbeschwertere Zeiten. Und was ich ja auch quasi nochmal so einen ganz kleinen Seitenschlenk auch cool finde, dass das auch dann so hardware-technisch auch gerade bei diesen Arcade, also einfach quasi der Joystick, den man ja früher an System auch hatte, der ja dann irgendwie so dem Pad gewichen ist. Klar, ich hatte dann auch für PlayStation 1 und 2 auch so ein Arcade-Pad. Da hat man dann wieder Joystick und Buttons da gehabt. Aber gerade dieser Joystick, ne, der aus Einzelteilen besteht, der dann entweder oben nur eine Kugel hat oder es gibt auch so eine Tropfenform, wo sich das dann nach unten so verjüngt zum eigentlichen Stick, und auch die quasi Buttons, die haben unterschiedliche Qualitäten, natürlich die Farben, Anschlagsachen, irgendwie der Joystick, der entweder nur oben, unten, rechts, links, aber dann auch irgendwie noch abgekantete Teile hat, damit man halb schräg unten machen kann oder noch so andere Dinge, natürlich um irgendwie Kombos bei den Beat'n'ups zu kriegen, und auch diese Verkabelung dann, ne? Wenn man zum Beispiel so ein Pad hatte oder mal in den Genuss gekommen ist, mal in so ein Arcade zu gucken, oder wie du hast jetzt die Arcade, da kann man sich natürlich auch Ersatzteile oder andere Elemente, andere Buttons von anderen Firmen mit, keine Ahnung, besserem Anschlagfeeling, wie hören sie sich die an, wie sind die gedämpft, das ist natürlich auch cool, dass es nochmal so eine haptische Komponente dazu hat.
Ja, na klar,
hat, ne?
Auch in diesen Bereichen, ne, wenn ihr da jetzt wirklich versessen habt, gibt es Marktführer, ne? Man kann quasi sich einfach auch die besten Buttons holen, ne? Wenn man sich dann mal ein bisschen auf Reddit und in anderen Formen umhört, da hört man dann sehr oft ähnliche Namen, und da gibt es natürlich auch, ne, also diese Arcade-Hobbybauer-Szene, es ist schon ein sehr reges Völkchen, Leute, die da einiges machen. Ich hatte ja, du hast vorhin noch nach dieser Peripherie gefragt, und bin ja bei der Lightgun hängen geblieben und abgedriftet. Aber tatsächlich bin ich da total anfällig für gewesen und bin es bis heute, ne? Also gerade wenn das dann mit so einem Gimmick aufgeladen wird, genau der Effekt, der in der Spielhalle, in der Arcade für mich funktioniert, funktioniert auch zu Hause, weil ich dann, ne, ich hatte eine Tanzmatte und bin auch wirklich Verfechter von Tanzmattenspielen. Auch da gilt, ne, zwei Tanzmatten nebeneinander in die Wohnung legen. Es ist so geil, ne? Es ist nicht so geil wie ein richtiger Dance Dance Revolution Automat, wo du ja dann auch noch so manchmal links, rechts die Stangen hast, wo du das wirklich die, ja, abstützen und richtig
oder hinter dir
kannst. Das, mach das mal, ne? Das ist wirklich crazy. Also diese Musikspiele, kann ich auch sagen, Game Over Folge Musikspiele wird's geben, weil das führt ja dann hin zu wahrscheinlich overall eine meiner aller liebsten Spiele überhaupt, nämlich Guitar Hero, was ja auch nur mit Gitarrencontrollern steuerbar ist, was dann später pervertiert wurde, wo es dann sogar Schlagzeugcontroller gab. Und es gab ja Angelspiele mit Angelcontrollern.
Oder Bongos.
Ja, Bongos, ja, na klar. Das haben wir, der Amigo mit Rasseln und ich habe das alles geliebt und bis heute bin ich dafür extrem anfällig und es hat dann auch immer dieses Arcade-Ding, ne? Also ich habe mir auch dieses Bongo-Rhythmusspiel wirklich damals noch für teures Geld aus Japan importiert, als das hier noch nicht so häufig zu finden war. Ich stehe da schon extrem scheinbar auf diese, oh, guck mal da, wie das aussieht. Ne? Also ich, zum Glück, ich google es jetzt nicht, ne? Bitte schlag mich nicht. Ich habe dieses Table-Flip-Spiel zum Beispiel, einfach habe ich gar nicht gegoogelt, aber ich behaupte jetzt einfach, ja, das ist gut, dass es das nicht für zu Hause gibt.
Sicher ist sicher, auf jeden Fall.
Aber es fällt schon viel zu bei und auch, man sieht es ja am Erfolg der Switch, um mal den Bogen, noch eins davor, ne, die Wii, war auch ein Nintendo Sports, ne, dieses beigelegte Ding und die Leute stehen dann auf und spielen quasi Minigolf und indem sie einfach so diesen Schläger da so schwingen, anstatt halt nur einen Knopf zu drücken und schon ist die Immersion mal 300. Mhm. Und das gilt halt für diese Peripherie und überhaupt für dieses Arcade-Feeling sehr oft, wenn ich auf ein Motorrad steige, wenn ich in ein Mario Kart reingehe, wenn ich durch ein Sniper-Gewehr hindurch gucke, wenn ich wirklich mit einer Pistole schieße auf einem Wellen, es gibt ja so Paragliding, wo du dann so drin hängst und so. Ne? Das ist natürlich klar. Du musst zu Hause, da kann viel Grafik, schön, ja, schön und gut, 4K, Applaus. Aber wenn meine Körperhaltung, ne, dann halt da noch mitmacht, ich auf wirklich einem Brett da stehe, einem Surfbrett, ne, gibt es auch diesen Wellenreitenautomaten. Ja, ich bin da extrem anfällig für und wenn ihr da Tipps habt, was ich noch brauche.
Das war nur so ein halber Aufruf. Ihr könnt natürlich immer mit uns kommunizieren über Instagram, Ende Geek, alles Geek und den guten Kron auch direkt anschreiben. Aber ja, also
und auch gerne.
Ich hoffe, du kriegst nicht zu viele Tipps.
Ja, du. Genau. Und er schlagt uns auch nicht so mit Folgenwünschen. Doch bitte, weiter. Es war ironisch.
Damit können wir noch umgehen.
Mehr das. Folgenwünsche. Und zwar jetzt wisst ihr ja, alles klar, jetzt gibt's die neue, nicht nur Geeks auf Adrenalin, wo der Kron ständig in Freizeitparks will, bis dem Alex schlecht wird, sondern hurra, jetzt gibt es auch Game Over, wo wir Retro-Spielthemen und Genres und Nischen und Geräte und whatever unter die Lupe nehmen können. Ne? Vom Gameboy bis zur Lightgun, vom Musikspiel bis zum Shoot'em Up. Ja, was soll denn da die nächsten Jahre so kommen? Lasst uns wissen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden in nächster Zeit auf jeden Fall noch die eine oder andere Sache natürlich an der Arcade spielen und davon auf jeden Fall auch berichten. Ich bin jetzt hier, ich bin noch mal kurz über diesen Real Arcade Pro Controller gestolpert, den hatte ich damals auch und da gab es so ein kleines Feature, das wollte ich nochmal einschalten, da konntest du einzelne Buttons mit so einem oben so einen kleinen Schieberegler.
Auf Dauerfeuer stellen. Ich wollte sagen, oh mein Gott, wir haben schon damals gelacht. Die hatten den aber auch, ne? Und das war eigentlich verhöhnt. Ne?
Aber ist schon geil.
Oh mein Gott, schon geil. Alle hat auf Dauerfeuer gestellt, der Lump.
Ja, ich finde, in diesem Sinne ist es doch
ja, ein schöner Ausklang. Ja, ich erinnere mich, auch so ein Scheißding. Das war auch teurer als das Spiel, ne? Und da konntest du natürlich auch Arcade-Feeling zu Hause haben, weil dann hast du quasi am Super Nintendo oder wo auch immer gespielt, aber du hast halt einen richtigen so Ding, Arcade-Button, was du da so hingeknallt hast.
Ja, und gerade bei Beat'em-up-Spielen ist es wirklich schon ein Unterschied, ne? Wenn du mit Fightstick und Button,
Definitiv. Ich habe ja auch dieses, lange vor der Arcade, ne, um diese Lücke zu stopfen, dieses Capcom Arcade Board gekauft, ein völlig überteuertes Produkt, wo dann 16 Capcom-Spiele drauf sind. Und das ist aber halt das Board, ne? Das ist ja auch für zwei Spieler. Das steckst du einfach mit HDMI an den Fernseher und hast dann halt eben auch so 16 Classic Arcades. Das machen wir nächstes Mal auch an. Aber das ist halt so geil verarbeitet, ne? Also diese 16 Arcade-Spiele kann ich jetzt halt in eben nicht emuliert, sondern das ist halt in Official Capcom Produkt. Mhm. Daher auch der Aufpreis.
Ach ja, ihr seht, wir kennen uns mit Joysticks und Button ganz gut aus. Ihr sicherlich auch. Schreibt uns also, was sind vielleicht auch eure Klassiker oder Jugend, Kindheits, whatever, Erinnerung. Oder seid ihr vielleicht auch sogar noch ein bisschen jünger als wir und habt aber trotzdem da euer Herz und Seele vielleicht an so einer Arcade verloren. Wie gesagt, einige gibt's ja dann doch auch wieder. Lasst es uns wissen. Schreibt uns, der gute Kron hat's ja auch schon gesagt, gerne wieder weitere Folgenwünsche. Und ja.
Ja, ich sag's nochmal abschließend. Meine Arcade zu einem wirklich, wirklich fair bezahlbaren Preis von Sanjay Arcade, S-A-N-J Arcade. Momentan noch in Berlin, bald irgendwo anders in Deutschland. Aber wie gesagt, liefert überall hin. Und wenn ihr dann, wie ich, ein ähnliches Problem habt und denkt, ja, jetzt habe ich eine Arcade, wo kriege ich jetzt einen Arcade-Hocker und Neonzeichen für die Wand, andere Arcade-Möbel und noch mehr Arcade-Geräte her, die es bei Sanjay nicht gibt, dann schaut mal bei Mercapixels vorbei. Ein spanischer Laden, aber der liefert auch europaweit und der hat allein die Auswahl an Arcade-Hockern. Halleluja. Also da gibt's auch, da gibt's geiles Zeug. Da gibt's auch digitale Flipper und ich sag euch, guckt vielleicht auch lieber nicht.
Ja, ich bin mal gespannt, wann wir die Hocker-Folge dann aufnehmen.
Ja, ich Folge zu Hocker.
Ach ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Seid also gespannt, was es euch dann demnächst aufs Ohr oder auf die Ohren gibt. Und ja, in diesem Sinne eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Ende Geek, alles Geek.
Ganz genau. Tschüss.
Ciao.